Die Zeit ist fortgeschritten. Lasst mich nur einige Bibelstellen lesen. Titus 3 ist schon gelesen worden. Ich möchte den dazugehörenden Vers noch lesen. Aus Titus 3. Hier steht's von Vers 3. Denn einst seid auch oder sind auch wir unverständig und ungehorsam gewesen und in die Irre gegangen, indem wir mannigfachen Begierden und Lüsten dienten und in Bosheit und Neid dahin lebten, hassenswert und gegeneinander Hass erfüllt. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschienen war, da hat er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat, durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unsere Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Hier ist die Rede von der Erneuerung durch den Geist, von einer reichlichen Ausgießung des Geistes. Und ich meine, wenn wir Gottes Wort lesen, dann sollen wir es zu Herzen nehmen und sagen, Herr, wir begnügen uns nicht mit den Berichten, nicht mit dem, was andere erlebt haben. Was nützte es dir und mir, wenn im Urchristentum der Geist in den Gemeinden reichlich ausgegossen worden wäre, wenn Erneuerung, Wiedergeburt, wenn all diese Dinge gewesen wären und sie nicht an uns auch geschehen würden? Lesen wir solche Bibelstellen, dann steigt in uns ein großes Verlangen auf und ein Gebet kommt aus unserem Herzen hervor. Herr, tue das Gleiche mit uns. Tu es an mir, tu es an uns allen. Die Sänger haben vom Spätregen gesungen. In Sacharja 10, Vers 1 steht, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Denn der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde ging es um den Frühregen. Am Ende der neutestamentlichen Gemeinde geht es um den Spätregen. Es ist die gleiche Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn sie darum baten und die Geistesausgießung erlebten, sollten wir nicht Glauben haben und genauso beten und das Gleiche erleben? Denn das ist die Verheißung. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Wir wissen, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Die neutestamentliche Gemeinde erkannte und erlebte ihren Anfang in einer wunderbaren Weise. Gott bezeugte sich in ihrer Mitte. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. In der gleichen Weise soll die Gemeinde am Ende das herrliche und wunderbare Wirken des Heiligen Geistes erleben. Wenn wir wissen wollen, was am Ende geschieht, müssen wir wissen, was am Anfang geschehen ist. Heute ist ja Pfingstsonntag. Lasst uns die Geschichte lesen, damit das Verlangen noch größer in uns wird. Apostelgeschichte 2 von Vers 1. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie weilten, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab auszusprechen. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen erfolgt war, kamen sie in großer Zahl zusammen und gerieten in Bestürzung, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Da wurden sie alle betroffen und fragten voll Verwunderung: Sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie kommt es denn, dass wir, ein jeder, sie in unserer eigenen Sprache reden, hören, in der wir geboren sind? Und dann werden all die verschiedenen Sprachen aufgezählt, 16, 17 an der Zahl. Der Heilige Geist war gefallen, und wir sehen, nicht diese Männer aus Galiläa haben gesprochen. Sie hätten in ihrer eigenen Sprache gesprochen. Hier hat der Geist durch sie geredet. Denn es steht geschrieben, sie sprachen, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Nicht wie sie es in ihrem Verstande überlegt, sondern wie es der Geist in ihnen bewirkt hat. Dann lesen wir weiter im zweiten Teil des 11. Verses. Wir hören sie mit unseren Zungen oder Sprachen betroffen und ratlos und sagten einer zum anderen: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Sie sind voll süßen Weins. Es wird immer mindestens 2, 3 Gruppen geben, die eben verschiedener Ansicht und Meinung sind. Aber die Gottesfürchtigen, sie fragten: Was bedeutet das alles? Sie waren betroffen, sie waren ratlos und sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Von Vers 14 lesen wir: Da trat Petrus im Verein mit den Elfen auf und redete sie mit erhobener Stimme so an, ihr jüdischen Männer und ihr andern alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kundgetan und schenkt meinen Worten Gehör. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure jungen Männer Gesichter sehen und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen. In dieser Aufzählung hier wird nicht im Einzelnen auf die Geistesgaben eingegangen, aber so viel stellen wir fest, wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt, dann beschlagnahmt er den Menschen, seine Augen, seinen Mund, sein Bewusstsein, sein Unterbewusstsein. Träume sind im Unterbewusstsein. Wir haben keinen Einfluss darauf, aber es sollen Offenbarungen in Träumen geschehen. Gott beschlagnahmt den ganzen Menschen, um ihn in seinen Dienst zu stellen, um sich durch ihn zu verherrlichen. Natürlich, wir wissen, dass sehr viel damit getan wurde in der Vergangenheit. Aber genauso wissen wir, dass Gott das Echte, das Wahre für die Gemeinde, die er herausgerufen hat, auch noch zur Verfügung hat. Es nützt uns gar nichts, wenn wir auf die oder jene Gemeinde schauen und sagen, ja, man hat so viel mit diesen Dingen schon angerichtet. Das ist nicht dein und mein Problem. Das ist ihr Problem. Unsere Frage ist, was hat Gott nicht anrichten, sondern ausrichten können? Gott will etwas ausrichten. Der Feind will etwas anrichten, aber Gott will ausrichten. Mit wem kann er etwas ausrichten? Da, wo Menschen sich ihm zur Verfügung stellen, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, den Mund, die Lippen, alles ihm zur Verfügung stellen. Und wie hier berichtet wird, es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer zerteilt. Oft genug hab ich's in den letzten Jahren gefragt und gesagt, warum gerade Zungen wie von Feuer zerteilt? Unsere Zunge hat das göttliche Feuer am nötigsten, weil unsere Zunge das größte Unheil anrichtet. Aber mit dem Moment, wo der Heilige Geist über uns kommt und das Feuer Gottes unsere Zunge berührt, dann werden die großen Taten Gottes verkündigt. Dann wird nicht Schaden angerichtet, dann richtet Gott etwas aus in mir und in dir und durch uns alle. Hier hat Petrus in der ersten Predigt sagen können, diese Menschen oder Männer sind nicht trunken, wie ihr meint. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen spricht Gott, nicht ein Mensch hat die Verheißung gegeben, Gott hat die Verheißung gegeben, und solange die Gnadenzeit währt und die letzten Tage noch da sind, gilt die Verheißung. Petrus sagt, sie gilt euch und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele Gott der Herr herzurufen wird. Weiter steht, ja sogar auf Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, so dass sie weissagen, und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen, oben am Himmel und Wahrzeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern, in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da, wo der Heilige Geist wirken kann, wenn das Wort verkündigt wird, werden Menschen gerettet, geheilt, gesegnet. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist die Verkündigung des Wortes leer. Aber wenn der Heilige Geist wirken kann, dann richtet das Wort in deinem und in meinem Herzen und Leben das aus, wozu Gott es gesandt hat. Und das möchten wir. Wir möchten nicht irgendetwas Pfingstliches nachahmen. Wir möchten aber eine echte, wahre Erfüllung mit Heiligem Geist erleben, ein zusammengefügt und geschmolzen werden, so dass wir eine göttliche Einheit bilden können. Möge der Herr dir und mir aus seinem Worte gezeigt haben, dass diese Dinge verheißen worden sind und dass sie heute noch ihre Gültigkeit haben, dass wir heute noch erleben und empfangen können, was Gott verheißen hat. Petrus hat nicht viele Worte machen brauchen. Er sprach, ihr Männer, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel geweissagt hat. Das Wort nahm Gestalt an. Das Wort erfüllte sich. Die Verheißung wurde Realität in den Gläubigen. Darüber sprachen wir schon gestern Abend. Wenn wir wollen, dass sich die letzten Verheißungen, die Gott gegeben hat, noch erfüllen, dann lasst mich heute hier sagen, es sei denn, die Hauptverheißung erfüllt sich, sonst bleiben die anderen Verheißungen unerfüllt. Und die Hauptverheißung der Gemeinde lautet, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Nachdem sich diese Hauptverheißung, so möchte ich sie einmal bezeichnen, in Jerusalem erfüllte, haben alle anderen Verheißungen ihre Erfüllung gefunden. Sünder wurden gerettet, die Kranken wurden gesund, die Besessenen wurden frei. Aber Jesus sagte, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Die vielen Verheißungen, die Gott der Gemeinde gegeben hat, sind eingebettet in dieser Hauptverheißung, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Danach kommt die Erfüllung aller anderen Verheißungen sozusagen von selbst. Das heißt, Gott kann sie in Einfachheit erfüllen. Nun, nach diesem Gottesdienst haben wir ja die Taufe. Ich hoffe, dass alle, die sich taufen lassen möchten, schon wissen, worum es geht bei der Taufe, dass sie in der Bibel gelesen haben und dass man hier nicht mehr lange darüber sprechen braucht. Vielleicht dann noch kurz, ehe wir taufen werden, damit wir da noch vielleicht gerade die Zeit nehmen und den Text, der dazu gehört, lesen werden. Möge Gott uns alles segnen. Möge er den Himmel über uns geöffnet halten und den Segen in mächtiger Weise herabströmen lassen. Wir werden uns noch einige Minuten Zeit nehmen, um gemeinsam zu beten. Vielleicht lese ich euch nur diese eine Stelle, wenn ich sie gerade finde, aus dem Römerbrief, wo geschrieben steht, dass alle ihre Stimme gemeinsam erhoben haben. Denn das ist man in Kirchen und Freikirchen nicht gewohnt und manchmal empfindet man eine kleine Störung dabei. Und diese kleine Störung kann uns des großen Segens berauben. Und das wäre zu schade. Römer 15, Vers 5 und 6. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Wenn Gott die Gesinnung Jesu, die Eintracht, die Verbindung zueinander und zu ihm geschaffen hat, wenn das der Fall ist, dann können wir einmütig wie aus einem Munde Gott, unseren Vater, von Herzen preisen im Namen Jesu Christi. Die Frage ist, hat Gott die Gesinnung Jesu, diesen einträchtigen Sinn unter uns, in dir und mir wirken können? Wenn ja, dann erhebe deine Stimme, öffne deinen Mund und möge, was des Herz voll ist, übergehen an Lobpreis und Anbetung unseres Gottes, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Am Pfingsttage waren sie einmütig im Gebet, einträchtig eines Sinnes und der Heilige Geist fiel. Möge Gott diese Eintracht wirklich aus Gnaden schenken. Und es heißt ja, wie lieblich ist, wo Brüder einträchtig untereinander wohnen, dahin hat Gott seinen Segen entboten, Leben in Ewigkeit. Psalm 133. Möge Gott uns alles segnen, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir wollen es gemeinsam tun. Es braucht nicht zu laut und nicht zu leise zu sein. gerade wie der Geist Gottes uns drängt und leitet. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort ausrichten wird, wozu du es gesandt hast. Du hast uns herausgerufen, hast unseren Starrsinn genommen und uns die Gesinnung Jesu gegeben, damit wir untereinander zur Eintracht gelangen und dich gemeinsam wie aus einem Munde anbeten können und deinen Namen preisen. Heiland, wir rühmen die Kraft deines Blutes, die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Geistes. Wirke in mächtiger Weise. Herr, du weißt, was jeder Einzelne benötigt, was ihn bewegt, worum er fleht. Heiland, greife du ein. Bleibe nicht fern und schweige nicht länger, sondern antworte. Lass das Wort zur Realität und die Verheißungen zur Erfüllung gelangen. Heiland, wir preisen dich. Du bist gegenwärtig. Halleluja, du segnest. Ich danke dir dafür. Du bahnst dir einen mächtigen Weg unter deinem Volke, um zu segnen und uns ans Ziel zu bringen. Mögen wir alle Bewährungsproben bestehen und aus allen Prüfungen als Sieger hervorgehen durch deine Gnade, Herr. Manchmal scheint es, als sei dein Volk geschlagen worden, als fordere Goliath uns heraus. Aber du bist unser David, du hast gesiegt. Ich danke dir dafür. Möge der Sieg des Kreuzes von Golgatha in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit offenbar werden zum Preise und zur Ehre deines heiligen Jesus Namens. Amen.